So schön, dass du da bist. Willkommen bei Field Effects, dein Mimimi-Podcast rund um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit. In diesem Podcast werden wir, Melanie und Eki, gemeinsam tief in die Welt der Gesundheit eintauchen, um dir die Fakten zu präsentieren, die du brauchst, um dein Leben endlich in die Hand zu nehmen. Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Field Effects. Schön, dass du wieder bei uns bist. Und heute haben wir wieder mal einen Gast hier, die liebe Lina. Lina wird sich dann noch selbst vorstellen. Ich bin richtig froh, dass sie zugesagt hat. Es geht um ein Thema, ich glaube ein bisschen Tabuthema, ein bisschen Thema, was noch nicht so öffentlich angesprochen wird. Das Thema Essstörungen. Ich glaube, da ja, haben viele noch ein bisschen Scheu davor, da offen damit zu kommunizieren, aus welchen Gründen auch immer. Ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor. Lina war betroffen mit dem gleichen Thema und sie wird uns heute ein paar Einblicke geben, wie es dazu kam, wie sie rausgekommen ist. Und ja, Ekin, auch an dich, hallo.
Hallo. Ja, wir haben heute ein bisschen technische Herausforderungen hier mit meiner Verbindung, aber ich freue mich super krass, dass du bei uns bist, Lina. Ich freue mich, dich kennenzulernen und ich freue mich auf deine Geschichte. Denn der Teil von wie du es daraus geschafft hast, ist ja genau der Teil, den wir hier eigentlich anstreben, ins Universum zu tragen, weil da draußen viel mehr Menschen betroffen sind, als wir es uns, glaube ich, vorstellen können. Und das ist auch der Grund, warum wir hin und wieder mehrere Folgen haben, wo wir eigentlich das Thema Essstörung ansprechen. Und ich finde, es macht auch einen Heidenunterschied, ob man nur über eine Theorie erzählt oder ob ein Mensch mit den Gefühlen und mit den Emotionen, mit den Herausforderungen, den Challenges, die eigene Geschichte mal an die Menschen trägt. Und deswegen, auch wenn es für dich mittlerweile in deiner Arbeit, so wie du es nach außen trägst, selbstverständlich ist, dass du diese Arbeit machst, ist es nicht selbstverständlich, dass du so offen, so stark damit umgehst. Und deswegen möchte ich dir an der Stelle A, meinen Respekt und B, meinen Dank aussprechen. Und ja, übergebe direkt das Wort wieder zurück.
Mädels, ich habe gleich Gänsehaut. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass ich in eurem Podcast sprechen darf, dass ich meine Geschichte ein bisschen erzählen darf. Wie ihr wisst, komplett ohne Tabus. Die liebe Melanie und ich, wir kennen uns auch schon ein bisschen. Ekin und ich, wir sehen uns heute zum ersten Mal und ich bin offen für alle Fragen und erzähle auch super gern. Ihr habt ja auch schon ein bisschen was erzählt. Also ich komme aus Jahren mit Essstörung, von der Anorexie, also einer Magersucht, in eine Binge-Eating-Störung, in eine Esssucht und dann in eine Essbrechsucht, die ganz lange Zeit nicht gesehen worden ist. Also ich hatte viele Follower auf Instagram, eine Fettsenbulimie. Ich habe jede Mahlzeit, die ich gegessen habe, erbrochen und keiner hat es gesehen. Und das ist auch so ein bisschen ein Ding in Social Media. Man sieht einfach vieles nicht. Und ich habe dazu noch Wettkampf-Bodybuilding gemacht, bin zweifache deutsche Meisterin geworden, habe mich lange vegan ernährt. Gefühlt gibt's nichts, was ich noch nicht durch habe. Und dann auch ein schweres Kindheitstrauma hinter mir, was die Ursache für meine Essstörung war. Und da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Und ja, mittlerweile bin ich frei seit einigen Jahren, nachdem ich herzkrank geworden bin. Da hat es bei mir so den finalen Schalter umgelegt. Ich trage auch heute wieder meine Mondsteinkette. Ich habe lange Zeit keine Periode gehabt. Frauengesundheit ist so mit Essstörung mein Hauptthema eigentlich. Und ja, habe mittlerweile meine Periode ohne Hormonersatztherapie oder sonst was, sondern wirklich einen gesunden Zyklus mit Eisprung. Und auch das Thema Weiblichkeit, das Thema Energie sind mir unglaublich wichtige Themen, weil ich eben auch das Gefühl habe, wie man ja in die Welt blickt und durch die Welt geht, das bekommt man auch zurück. Und ich bin für viel mehr Liebe und viel weniger Hass auf diesem Planeten. trotz meines Kindheitstraumas zum Beispiel. Und ja, mittlerweile, wie gesagt, ich bin frei. Ich freue mich, dass ich andere Frauen auf ihrer Reise unterstützen darf, in ein ganzheitlich gesundes, fittes und essstörungsfreies Leben, weil auch da Körper und Seele sind eins, gehört zusammen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und deswegen, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich sehe schon Ekins, Augen leuchten bei deinen Worten, so mit Körper, Geist und Seele. Ich habe dich ja auch so kennengelernt. Ich möchte jetzt direkt mal einsteigen. Sorry, Ekin, dass ich dir jetzt da ins Wort falle, aber ich muss mal ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken.
Du Sie lernt ja dazu.
Ja. Du hast es angesprochen, Lina, dein Kindheitstrauma hat eigentlich so diesen ausschlaggebenden Punkt gegeben zu deiner Geschichte, was alles passiert ist mit Essbrechsucht, mit Binge-Eating-Störung. Ich glaube auch ein Teil so diese Wettkampfgeschichte, dass das auch mit reingespielt hat, vermute ich mal. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie es losging eigentlich? Gerne nur so viel du erzählen willst. Ich weiß, du bist ein sehr offener Mensch. Du kommunizierst das auch in den sozialen Medien sehr offen. Aber wie gesagt, wirklich nur, was du rauslassen willst.
Also ihr dürft mich alles fragen an alle Zuhörer. Es gibt keine Tabuthemen. Ich rede offen über alles. Also sollte jemand sensibel auf gewisse Themen reagieren, gerade so psychische Erkrankungen, Gewalt, keine Ahnung was, dann gerne die Folge nicht alleine hören. Darf man immer noch dazu sagen, nicht, dass sich hier jemand angegriffen fühlt. Denn ich habe immer das Gefühl oder ich bin der Meinung, dass eine Essstörung wenig ein Problem mit dem Essen an sich ist. Genauso wie Depressionen oder sonstige Erkrankungen, ganz oft liegt dem einfach eine viel größere Ursache zugrunde. Und das sehen viele nicht und verstehen viele nicht und urteilen dann natürlich übers Äußere. Aber ich habe verstanden, dass gerade Essstörungen ganz viel mit Kontrolle, mit unbefriedigten Bedürfnissen zu tun haben. Und bei mir war das zum Beispiel auch so, also ich hatte nie eine Kindheit, das kann man so sagen, meine Mutter war nie da, meine große Schwester hat mich aufgezogen mit ihrem Mann, die ist 10 Jahre älter, ich bin denen unheimlich dankbar, meine Mutter war schwer kaufsüchtig, immer mit Männern unterwegs, mein Papa war Alkoholiker und ich wurde 6 Jahre lang sexuell missbraucht bis zu meinem, oder seit ich denken kann, bis zu meinem 9. Lebensjahr im Endeffekt. Habe da ganz, ganz frühkindliche Erinnerungen noch dran und dann mit 9 sind erstmal Jahre von Gerichtsverhandlungen gestartet. Und klar, klein Lina war da irgendwie da und ich dachte mir so, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie als hätte mein weißes Tuch jetzt plötzlich so einen riesengroßen Fleck und jeder sieht den. Trotzdem bin ich alleine, weil Mama ist nie da. Ich habe nie Sicherheit erfahren. Ich habe nie Grenzen erfahren und mein Körper war immer ein Objekt. Ich hatte nie Kontrolle über mich, über meinen Körper, über mein Handeln. Mir wurde erzählt, wir waren teilweise total verwahrlost in der Schule. Mit 2 hatte ich meine erste Zahn-OP, weil sich nicht um mich gekümmert worden ist. Ich hatte so heftig Läuse, dass mir der Kopf, ich hatte so eine Beule hinten am Kopf, weil sich die Läuse so reingefressen haben, weil wir als Kinder einfach, ja, ich hatte keine Beachtung als Kind. Und ich habe dann irgendwann gelernt, dass die Essstörung für mich wie so ein Hilfeschrei war. So, hey Mama, sieh mich endlich mal. Mama, halt mich mal. Mama, sei mal für mich da. Ich brauche jetzt Liebe. Weil gerade auch Thema sexueller Missbrauch ein ganz, ganz großes Thema. Das war die einzige Liebe, die ich gekannt hatte. Und jetzt war das weg. Und was passiert für ein kleines Mädchen, für das es normal ist, dass das geschlagen wird, dass das missbraucht wird, dass es verbal missbraucht wird? Und so eigentlich ja diese Liebe und Bestätigung bekommen hat und plötzlich ist es weg und die ganzen Drohungen und keine Ahnung was sind weg und du bist alleine da. Mir hat irgendwie was gefehlt und diese innere Leere habe ich versucht zu stopfen mit Diäten. Ich habe mich viel geschnitten, all solche Dinge habe ich dann irgendwie gemacht, bis es mit, ich glaube mit 12 war ich dann das erste Mal in der Klinik. Und seitdem das mit dem Missbrauch aufgekommen ist, natürlich auch immer in Therapie. Ich war bei 9 verschiedenen Therapeuten und es war, eine war gut davon, eine einzige. Aber da habe ich dann wirklich auch in der Klinik nochmal gemerkt, okay, der Fokus ist viel zu sehr auf dem Essen, viel zu sehr auf dem Körper, denn wenn ich x Kilo nicht in der Zeit zunehme, dann muss ich Trinknahrung trinken. Also es war total die falsche Motivation dahinter. Und heute Mit meinem Wissen von heute weiß ich einfach, dass körperliche Veränderung, dass Veränderung immer im Kopf beginnt. Und wenn der Kopf nicht mitkommt, gerade auch bei so Traumageschichten, bei Essstörungsgeschichten, bei Depressionen, bei sonst was, dann ist jegliche Veränderung, die am Körper so passiert, eigentlich nicht zielführend. Und ja, irgendwann war ich dann in der Klinik, da war ich auch noch nicht so richtig in der Essstörung, sage ich mal, aber das war für mich immer ein Ziel, weil irgendwie unbewusst, glaube ich, wollte ich krank sein.
Um Aufmerksamkeit zu bekommen?
Um gesehen zu werden. Um endlich mal das Gefühl zu bekommen, okay, Mama ist jetzt da. Und ich werde jetzt endlich mal gehalten, weil meine Mama, die hat mit 16 ihr erstes Kind gekriegt, kam auch aus einem schweren Elternhaus und ja, ganz, 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 ganz schwierige Kindheit einfach. Und im Endeffekt war bei uns ein Rollentausch. Ich war Mama. Ich habe mich gekümmert. Ich habe mich um meine kleine Schwester gekümmert. Ich habe mich um meine Mutter gekümmert. Und wenn ich mich heulend in den Türrahmen geklemmt habe und gesagt habe, ich mag nicht zum bösen Mann, musste ich trotzdem mit. Und am nächsten Tag musste ich mich bei ihm entschuldigen, weil ich ja so ein undankbares Kind bin. Mhm. Und sowas hängt nach. Und heute jetzt in meiner Arbeit, vor ein paar Tagen dachte ich es mir erst, da hatte ich dann auch plötzlich so diesen Gedanken und diesen Impuls, okay, eigentlich bade ich jetzt die Fehler aus und das, was in der Kindheit den Kindern gefehlt hat, das gebe ich den erwachsenen Frauen heute eigentlich oder auch den Kindern. Ich habe Kundinnen ab 13 und bis Ü50. Also alles dabei und man merkt, dass so viel in der Kindheit liegt. Und ganz viele denken, ihr Problem sei das Essen. Dabei ist das Essen ein Randthema. Das Essen ist lediglich ein Schrei nach, hey, ich brauche jetzt Kontrolle. Ich muss perfekt sein. Ich muss funktionieren. Und dann entsteht sowas. Und wenn man das verstanden hat und dann mal verstanden hat, dass hinter dem Ganzen eigentlich Bedürfnisse stecken, dann kann man damit auch arbeiten. Und das war auch das Problem in der Therapie, weil als junges Mädchen, da sitzt du da und dann kommt die Therapeutin. Und wie geht es Ihnen heute? Möchten Sie über was sprechen? Und ich saß halt da. Nö, mir geht's gut. Das ist halt der Standard, gell? Ja. Und warum ist es so? Wir hatten das am Anfang jetzt auch schon, Ekin hat es auch schon so schön gesagt, wenn jemand das nie durch hat und nicht weiß, wie sich sowas anfühlt, mein Schwager heute auch, also ich kann mir eine Essstörung gar nicht vorstellen. Er kann sich nicht vorstellen, was da das Problem ist, bis wir drüber gesprochen haben. Denn wenn man das nicht durch hat, kann man das gar nicht richtig nachempfinden. Wie auch? Das ist auch gut so. Und deswegen gibt's ja Leute wie mich, die dann einfach da sind und keine klassische Therapie machen. Ich habe ja auch eine Ärztin und Psychotherapeutin im Team. Ich gebe halt gerne Impulse raus und ich helfe meinen Frauen und ich kann da Blindspots wirklich gut finden. Also das hat mir meine Vergangenheit, für die ich auch überhaupt gar nicht traurig bin, denn meine nicht vorhandene Kindheit und die schwere Zeit hat mir unglaublich viel gebracht und ich empfinde da keinen Hass, sondern irgendwo ist es auch ein Geschenk, weil jetzt darf ich anderen Frauen Leben schenken. Und das ist wirklich unfassbar wertvoll.
Genau das war ja aber mit Sicherheit, auch wenn es sich jetzt in deiner Erzählung sehr fließend, sehr leicht sich anhört, das ist ja wirklich ein extrem krasser Weg. Und es ist gerade das allererste Mal in diesem Podcast, keine Ahnung, wie viele Folgen wir mittlerweile haben, das allererste Mal ein Tränchen gekullert. Weil ich das so stark finde. Und ich habe gerade, also bei mir kam gerade die Frage auf, was für eine starke Seele musst du haben, dass du diese Aufgaben in dieser Welt bekommst? Wie viel Last, wie viel Kraft kannst du tragen, dass du diese Herausforderungen in dein Leben bekommst? Und so wie ich, also wir kennen uns nicht gut, ne? Aber so wie ich das alles raushöre, bin ich mir ziemlich sicher, dass du sehr stark auch an das Größere, an das große Ganze glaubst, an die Seele und an die Hilferufe deiner Seele in Richtung Körper. Und eine Essstörung ist, ich bin absolut bei dir, hat nichts mit dem Essen zu tun. Mich würde interessieren, wann du für dich das allererste Mal verstanden hast oder gefühlt hast, es muss ja nicht mal alles auf Verstandesebene passieren, gefühlt hast, da steckt was anderes dahinter. Das ist nicht das Essen. Wann hast du erkannt, dass dahinter etwas anderes steckt?
Direkt zu Beginn. Mit 9 Nein. wusste ich, Essen wird eigentlich nur mein Weg sein, um meinen Schmerz sichtbar zu machen. Das Schneiden ist nur mein Weg, um Schmerz sichtbar zu machen. All das, was ich mir antue, was ich mir antun möchte, ist nur ein Weg, um meinen Schmerz sichtbar zu machen. Und das ist so ein kleiner Bruchteil meiner Geschichte. Das ist noch nicht mal alles. Mhm. Ich bin schon so lange am Überlegen, ob ich mal ein Buch schreibe. Und ich glaube, ich muss es eigentlich machen. Weil da...
Lina, dieser hallo!
Kann jemand ein Buch schreiben? Ich kann erzählen, mehr kann ich nicht.
Bitte!
Oh, Wahnsinn! Ja. Weil du musst denken, das war jetzt nur der Einstieg. Jetzt bin ich ja erst mal 12. Da hat die Essstörung gerade so ein bisschen angefangen. Weil ich habe mal gegoogelt, ich weiß noch, das war auch nach der Therapie. Nach der Therapie hat meine Mama mir immer Cookies und Joghurette gekauft. Pizzabrötchen gemacht, habe ich unbeschwert gegessen. Und irgendwann dachte ich mir, ich weiß nicht, der Impuls kam plötzlich. Ich muss jetzt Kalorien zählen, ich muss jetzt abnehmen. In der Schule, ja, wurde immer schon mal gesagt, ja, man macht sich halt über die Mädchen lustig, ist halt einfach so. Und das Erste, was ich gegoogelt habe, wie viel Kalorien was habe, war Baguette. Dann habe ich geguckt, wie viel Kalorien hat so ein Baguette. Dann habe ich ein bisschen Baguette gegessen, noch ein bisschen mehr gegessen und dann dachte ich mir, okay, aber irgendwie muss ich es ja auch loswerden können. Und dann habe ich gegoogelt, wie kann ich erbrechen, weil ich wusste, dass es sowas gibt. Und dann habe ich gelesen, dass man Salzwasser trinken muss. Ja, das waren meine ersten Brechversuche. Das habe ich schnell aufgegeben und ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert und eine angehende Schizophrenie, Borderline-Persönlichkeitsstörung. Keine Ahnung, was für ein Scheiß da drin steht von früher für ein 9-, 10-, 11-jähriges Mädchen. Also richtiger Scheißdreck. Ich halte von Diagnosen gar nichts und von Label gar nichts. Ich bin einfach Lina, Punkt. Und es ist einfach so. Und da auch in der Klinik, da habe ich dann auch einen Suizidversuch gestartet, weil ich war das erste Mal ein Wochenende zu Hause. Da habe ich auch nicht bei meiner Mama gewohnt. Und natürlich, kaum war ich zu Hause, gab es richtig Drama und Theater. Und meine Mutter meinte sich, ja, sie bringt sich um und sie kann so nicht mehr und keine Ahnung was. Ja, und ich als kleines Mädchen damals in der Klinik habe einen Suizidversuch gestartet und war dann erstmal auf der geschlossenen. In so einer Gummizelle, wirklich,
Gummizelle. Ja, klar. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Was war der Gedankengang? Was war der Trigger, der dich genau an diesen Punkt gebracht hat zu der Zeit, dass du gesagt hast, Suizid, ich will das hier alles nicht mehr?
Ich dachte mir, mein Leben ist eh vorbei. Ich habe kein Leben. Ich habe kein Leben. Ich hatte null Emotionen in mir. Das war pure Leere. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt sterbe, dann sind die Leute vielleicht mal ein bisschen aufmerksam und wissen, mir geht es nicht gut, auch wenn ich gar nicht mehr da wäre. Der Gedanke war, dass ich weg bin, war mir eigentlich egal. Auch mit der Essstörung. Ich habe dann nach der Klinik, weil ich wollte bei meiner Schwester bleiben, meine Mutter hat ein Theater gemacht, weil nach außen muss ja der Schein aufrecht gehalten werden, die Tochter muss zu Hause sein. Da gab es ewig Streit. Meine Schwester hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass ich bei ihr bleiben darf, weil das der einzige Ort war, wo es mir einigermaßen gut ging. Mein Schwager hat mir geholfen, dass ich essen kann, dass ich gesund Sport machen kann. Alles hat der gemacht. Und meine Mutter war so egoistisch, dass sie uns teilweise entführt hat oder mich entführt hat, dass ich wieder bei ihr bin. Und dann war für mich klar, okay, ich kann nicht mehr. Ich will nicht fühlen. Ich kann diesen Schmerz nicht ertragen. Ich muss mich betäuben. Und dann habe ich angefangen, Diät zu halten. Und ich habe Kalorien gezählt auf Zettel und Stift. Ich habe immer gegoogelt, wie viel Kalorien hat was und habe mir dann die Makros ausgerechnet. Und so hat sich das langsam immer so ein bisschen gesteigert. Sport habe ich keinen gemacht, aber bin dann auf die Waage und habe gemerkt, okay, das funktioniert ja. Und irgendwann wurde es immer extremer. Ich habe immer weniger gegessen, habe dann ein Büchlein gehabt, das müsste ich auch mal rauskramen und mir mal Sprüche aufgeschrieben, so, schöne Mädchen essen nicht. Oder wäre lieber sterbe ich dünn, als dick zu leben. Das war mein Gedanke. Ich habe mir gedacht, wenn ich sterbe, dann sterbe ich wenigstens dünn. Dann kann ich meinen Körper wenigstens annehmen. Und ich glaube auch heute noch, dass ich mich ganz stark gegen dieses Weiblichsein gewehrt habe. Ich habe schon immer einen unglaublichen Ekel auch gegenüber meiner Mutter verspürt, weil die eine ungesunde Beziehung zu ihrem Körper einfach hat. Also meine Mutter hat selber immer Diät gehalten, keine Ahnung was, Probleme mit Sexualität. Und das hat sich natürlich auch auf mich übertragen. Und ich habe ganz viel Bestätigung auch von außen gesucht. Also damals hatte ich auch einen Account auf Instagram mit meiner Essstörung, mit den ganzen Bildern. Ich habe eigentlich die ganze Zeit Bilder von mir gemacht, auch weil ich mich ganz anders gesehen habe. Wenn ich weiß noch einen Tag, da dachte ich mir, boah, die Waage zeigt weniger an, aber wie schaust du aus? Wie schaust du aus? Du bist so dick, du darfst heute nichts essen. Und dann dachte ich mir, das kann's doch nicht sein. Habe Bilder von mir gemacht, die Bilder habe ich heute noch. Und da war ich weit über meinem Tiefstgewicht und habe die Bilder gesehen und dachte mir, boah, nee, das geht überhaupt nicht. Du kannst nichts mehr essen, das geht nicht. Und wenn ich die Bilder jetzt anschaue, ohne Scheiß, ich muss heulen. Ich finde es so schlimm, weil das bin nicht ich. Da war ich so, ich war so leer, ohne Scheiß, Mädels. Ich habe kein Gefühl gehabt. Und ich habe mir dann Challenges auferlegt, wie wenn zum Beispiel die Hochzeit von meiner großen Schwester war. Gut, ich muss jetzt mindestens 3 Tage, 4 Tage nichts essen, dass ich dann was essen darf. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt. Dann habe ich das halt einmal gemacht und es hat gut funktioniert. Und dann war ich auf der Hochzeit und irgendwie sind mir schon alle die ganze Zeit hinterhergerannt, weil die haben sich klar Sorgen gemacht, irgendwann meine Geschwister und so. Und ich habe halt gegessen und gekotzt.
Das ist ja die perfekte Bestätigung, die von außen kommt, ne? Genau. Also zum einen endlich die eigene... Genau, und eigentlich ist es auch erst der Entzug, erst die Bestrafung mit ich esse jetzt ein paar Tagen nicht, damit dann die Belohnung, damit dann die Liebe, damit dann die Süße in das Leben kommen darf, die dir ja fehlt, die du ja nicht hast, indem du eben dann auf der Hochzeit, auf der Feier oder zur Veranstaltung XY essen darfst. Und zeitgleich wirst du ja gesehen, weil sich ja Menschen Sorgen machen, weil die Menschen sich ja dann auf einmal bei dir melden, danach fragen, wie es dir geht, wohingegen du die Frage halt sonst nicht bekommst. Und das ist ja auch, wie du sagst, ne, der Beginn dieses Teufelskreis. Das ist ja nur der Anfang. Das verstärkt sich ja dann immer krasser und immer krasser. Das ist die superlativste, geilste Art und Weise, wie eine Konditionierung in der Hinsicht starten kann.
Absolut. Absolut. Und dann kommt wieder die Selbstbestrafung, weil ich wollte... Ich habe mich nach Liebe und Anerkennung gesehnt, aber ich wollte das nicht. Wenn mich jemand gefragt hat oder in den Arm nehmen wollte, war ich total, lass mich in Ruhe. Sprich mich ja nicht an. Lass mich einfach mein Ding machen und komm mir bloß nicht zu nahe. Ich war total auf Abwehr. Ich war total anti und das hat sich dann immer so weiter hochgeschaukelt. Irgendwann habe ich dann 8 Tage nichts gegessen. Gut, dann bin ich halt im Krankenhaus an der Sonde aufgewacht. Und so ging das halt weiter. Meine Mutter hat mich dann wieder rausgeholt, dann war ich wieder zu Hause und dann habe ich halt weitergemacht. Ich konnte schon gar nicht mehr in die Schule gehen. Ich habe immer weiter abgenommen. Also ich habe irgendwann auf eine Größe von 1,62 28 Kilo gehabt. Wahnsinn. Und dieser Tag, als diese Zahl auf der Waage stand, da war ich bei meiner Schwester auch und steige auf die Waage und ich war schon immer so, nee, Essstörung, ich bin halt einfach schlank, ich nehme noch ein bisschen ab, komm, 30 Kilo, 28 Kilo, also immer so 2 Kilo-Schritte. Aber das hat halt nie ein Ende gefunden. Das hat nie ein Ende gefunden. Und dann stehe ich morgens auf, konnte eh schon überhaupt nicht mehr schlafen. Tage hatte ich nicht, war super depressiv. In die Schule konnte ich, wie gesagt, nicht. Freunde wollte ich gar keine, auch wenn andere mich bewundert hatten. Ich saß mit meiner Tupperdose voll Gurken in der Schule, wenn ich mal in der Schule war. Und auf jeden Fall bin ich an dem Morgen aufgestanden, steige auf die Waage und plötzlich, wie vom Blitz getroffen, habe ich meiner Mutter geschrieben, habe ihr geschrieben, Mama, wir müssen jetzt ins Krankenhaus, ich sterbe sonst. Und dann bin ich in die Klinik. Und eine Woche vorher hatten wir uns die Klinik noch angeguckt und ich habe gesagt, niemals gehe ich da hin, das mache ich nicht und die blöde Therapeutin und keine Ahnung was. Aber da habe ich wirklich gespürt, okay, eigentlich will ich nicht sterben. Eigentlich will ich nicht, dass mein Erzeuger, meine Mutter, die Leute, die mich aufgezogen haben, dass die mir meine Gegenwart und meine Zukunft nehmen. Ich will nicht, dass die bestimmen können, ob ich später meine Familie gründe oder nicht. Ich möchte nicht so eine Mutter werden, wie es meine Mutter war. Und da habe ich gesagt, ich muss jetzt was tun. Und zu Hause, neben dem Kalorienzählen, ich bin nachts aufgestanden, habe Sport gemacht. Meine Mutter hat gesagt, sie ist nachts immer ins Zimmer gekommen, um zu gucken, ob ich überhaupt noch atme, weil mein Herz ist immer schwächer geworden. Ich habe Morbus Crohn, ich habe Hashimoto, alles Mögliche. Die Niere filtert nicht mehr richtig. Es sind lauter so Sachen, die halt einfach dann irgendwann gekommen sind. Und ich sah aus, ich war einfach fix und fertig durch das Essen, durch das Erbrechen. Also ich habe ja, wie gesagt, Tage nichts gegessen, wenn Wasser getrunken, aber auch sehr wenig getrunken tatsächlich oft. Bis ich gecheckt habe, okay, Wasser kann ich ja endlos trinken. Und da habe ich halt 11 Liter am Tag getrunken. Mach das mal, wenn du nur 30 Kilo wiegst. Klar, dass meine Niere keinen Bock mehr hat. Und so kam das dann alles. Und auch irgendwann, ja, ganz schwierige Zeit. Und auch als ich dann in der Klinik war, ich war am allerabgemagertsten von allen, das weiß ich heute und das sehe ich heute. Aber ich bin da damals hin, gerade als ich meiner Mutter geschrieben habe, Mama, ich sterbe. Und dann sehe ich die anderen und ich habe geheult und ich habe gesagt, ich kann hier nicht bleiben, die sind alle viel dünner als ich. Ich war noch immer nicht krank genug. Ich war nie krank genug. Wäre ich tot gewesen, wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht krank genug gewesen. Von außen betrachtet.
Aber ist trotzdem krass, dass dir das selbst gekommen ist. So nach dem Motto, jetzt diese Nachricht oder dieser Anruf, oh Gott, ich muss jetzt was tun, weil sonst sterbe ich. Also das alleine finde ich schon ziemlich erstaunlich von unserem Körper, weil irgendwas muss dir ja signalisiert haben, bis hierhin und nicht weiter.
Ich denke es mir auch. Ich denke es mir, weil das war 1:1 meine Nachricht. Das ist was meine Mutter auch nie vergessen hat. Und das ist so heftig, weil ich weiß auch nicht was. Ich habe da einfach die Zahl gesehen und da war für mich klar, okay, es geht nicht mehr. Wenn ich jetzt nicht was tue, dann führe ich nur das fort, was mein Vater angefangen hat. Hm. Und das kann ich nicht zulassen, habe ich mir gedacht.
Ja, eine krasse Geschichte. Ich will mal ein bisschen springen, weil ich bin gerade irgendwie emotional, glaube ich, nicht ganz so am Damm ist. Diese Sache, dass du jetzt gesagt hast, ich will jetzt in die Klinik und die sind aber alle noch dünner als ich und da will ich jetzt nicht bleiben. Wie kamst du dann so raus? Wie lange hat sich das gezogen?
Viel zu lange. Ich war 4 Monate in der Klinik und habe von 28 Kilo auf circa 37 zugenommen. Ich war 3 Monate in der Peppelstation, wo man normalerweise 3 Wochen ist, weil ich halt die ganze Zeit am Herzmonitor war. Also meine Organe waren wirklich kurz vor Kaba. Und dann noch 1 Monat in der Therapie, in der Therapieabteilung quasi mit den Mädels. Und die Klinik war wegen der Therapie. Die Therapie war scheiße, muss ich so sagen. Mir hat das nichts gebracht. Was mir was gebracht hat, waren meine Tagebücher, die ich hatte, wo ich aufgeschrieben habe, wo ich mal fühlen durfte. Das war das erste Mal, dass ich mir erlaubt habe, in mich reinzuhören und zu gucken, was ist da eigentlich. Und in der Klinik, kann man so 100 gesonderte Folgen aufnehmen, was ich für Sachen abgezogen habe mit Essstörungen. Eine Waage reingeschmuggelt, ständig aufgetrunken, kurz vorm Wiegen dann nochmal viel gegessen und viel getrunken. Also lauter Schmarrn einfach gemacht. Und in den 4 Monaten war ich ja auch kein einziges Mal zu Hause, weil ich nicht konnte. Dann ist meine Oma noch gestorben in der Zeit. Also da ist auch super viel passiert. Und als ich dann zu Hause war, da hieß es halt, wenn du wieder unter die 40 Kilo kommst, weil ich war gegen ärztlichen Rat, wurde ich rausgenommen. 40 Kilo waren für mich noch viel zu wenig. Unter 40 Kilo und ich muss wieder in die Klinik. Ja, und was habe ich halt gemacht? Ich habe angefangen, mich vegan zu ernähren, aus ethischen Gründen und habe dann Sophia Thiel entdeckt und mit Homeworkouts angefangen. Und dann bin ich gerade 14 geworden. Da habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, ich muss ins Fitnessstudio gehen. Ich muss ins Fitnessstudio gehen, sonst rutsche ich da wieder rein. Wäre auch passiert. Also der Kraftsport hat mir kurzzeitig wirklich mein Leben gerettet, weil ich da hatte ich was. Da hatte ich wieder Kontrolle. Ich darf bestimmen, was mit meinem Körper passiert. Ich bin nicht fremdbestimmt. Das war mir ganz wichtig. Und am 7. Oktober, in dem Jahr, als ich 14 geworden bin, durfte ich dann ins Fitnessstudio gehen. Das hat meine Mama mir gezahlt. Nachdem früher, ich hatte als Kind eigentlich keine Hobbys. Ich durfte nichts machen, weil alles hat Geld gekostet. Und das waren wir einfach nicht wert. Und da dann das Fitnessstudio, das war mein Highlight. Und das habe ich auch lang gemacht, war da erfolgreich, hatte viele Sponsoren auf Instagram, viele Follower, bin 2-fache deutsche Meisterin geworden. Alle haben gedacht, der Lina, der geht's gut, die ist gesund, aber nein, ich hatte genauso krankhafte Gedanken wie vorher noch. Meine Essstörung war ganz genauso da, wie als ich mit 28 Kilo in der Klinik gehockt bin. Nur hat man es nicht gesehen. Essstörungen sind keine Gewichtsstörungen, man sieht Essstörungen nicht. Und mein Diätgedanke, mein Optimierungsgedanke, mein Wunsch nach Perfektion war immer noch da. Weil ich war nie gut genug. Ich war nie okay, wie ich war. Und nach der Bodybuilding-Zeit, wo ich ja wirklich erfolgreich war, und ich habe das auch gern gemacht anscheinend, keine Ahnung, da hatte ich nicht viele Rückfälle, was jetzt so die Bulimie anbelangt. 1, 2, 3 Mal dann vielleicht, es geht. Und nach der Wettkampfzeit bin ich so heftig in eine Bulimie gerutscht wie nie zuvor. Wirklich. Ohne Scheiß, ich habe alles, weil ich so schnell zugenommen habe nach der Zeit. Und dann habe ich jede Mahlzeit, die ich gegessen habe, habe ich erbrochen. Alles, jeden Krümel.
War deine Bulimie nur auf das Erbrechen bezogen oder weil Bulimie ist ja, ne, einfach nur die Kompensation, war das bei dir das Erbrechen oder hattest du auch die Bulimie in Form von Sport dann, weil du warst ja in dieser Sportwelt,
ja,
deswegen frage ich
also
gerade.
Alles Mögliche. Abführmittelmissbrauch habe ich damals zu meinen anorektischen Zeiten, als es angefangen hat, habe ich ganz viel Abführmittel auch genommen und teilweise da auch gegessen und gebrochen und Sport gemacht. Und nach der Wettkampfzeit hat sich das wiederholt. Ich habe Medikamente genommen, wie zum Beispiel Clenbuterol, ganz viel, weil ich ja Asthma habe. Dann habe ich natürlich gegessen und gebrochen. Ich habe aber auch exzessiv Sport gemacht, immer mein Cardio gemacht und alles drum und dran. Und nach der Wettkampfzeit mit der Bulimie kam dann irgendwann der Gedanke, gerade 17, ja, ich war gerade, also mit 15, kurz nach meinem 16. Geburtstag, bin ich das erste Mal auf die Bühne. Und dann kurz vor meinem 17. Geburtstag, müsste es gewesen sein, habe ich gesagt, okay, ich möchte erfolgreich in dem Sport sein, ich möchte jetzt Steroide nehmen. Das habe ich dann gemacht. Ein Jahr lang. Und habe, ja.
Weil du jetzt gerade das Thema Steroide ansprichst, hört man ja ganz oft in dieser Bodybuilding-Szene. Ist es wirklich so einfach, daran zu kommen?
Ja.
Okay.
Ja. Und ich muss ja sagen, ich habe alle Kompensation war nicht nur in Bezug auf das Essen, sondern auch auf meine Gefühle. Ich hatte da eine Phase, da habe ich viel Alkohol getrunken. Meine Mutter ist selber Alkoholikerin geworden, dann auch in dem Zeitraum. Ganz schlimm für mich, weil mein Vater Alkoholiker war. Ich habe dann auch öfter mal was getrunken, dann aber halt mit Freunden, so beim Feiern, nicht alleine oder so. Aber wenn, dann kannte ich, wusste gar nichts mehr. Medikamente missbraucht und teilweise Drogen genommen. Alles Mögliche ausprobiert und Hauptsache ja nicht fühlen, Hauptsache ja irgendwie flüchten. Und wenn es dann so Drogen waren, die mich mehr haben fühlen lassen, puh, das war heavy. Das war richtig, richtig heavy. Aber auch das ist wieder ein riesengroßes Thema. Und dann auf jeden Fall mit der Bulimie und dann mit den Steroiden. Dann irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, das war kurz vor meinem 18. Geburtstag, das geht so nicht. Ich zähle Kalorien, ich versuche intuitiv zu essen, ich fresse aber nur Hühnchen und Brokkoli. Ich bin immer noch in der Anorexie, ich bin immer noch in der Bulimie, ich komme da nicht raus. Ganz gleich, was ich gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze die Steroide jetzt erstmal ab für einen Monat. Ich habe orale Steroide genommen, super toll natürlich wieder für meine Niere. So ein Scheißdreck.
Richtig super.
Und ja, habe das abgesetzt. Ich sah so schlimm aus. Und da war ich halt bei einem anderen Extrem. Ich war extrem muskulös. Ich hatte über 70 Kilo. Im Vergleich zu 28 ist es halt puh. Und ja, aber wäre erfolgreich in dem Sport geworden. Aber bin dann in eine weitere Beziehung gekommen, nachdem ich nur Narzissten angezogen habe, die mich fertig gemacht haben, klein gemacht haben, wo ich Schneiden wieder angefangen habe, ständig beim Nähen war, noch mehr gekotzt habe. Ja, aber dann meinen Freund kennengelernt und da habe ich dann gecheckt, okay, ich bin gut, wie ich bin. Und auch beim Thema Sexualität, ich war immer erstarrt wie eine Leiche. Sex war für mich am Anfang gut, okay, ja, Spaß. Und dann war mir klar, eine Frau darf keine Lust empfinden. Das ist krank, das ist widerlich. Auch ein ganz großes Thema dann gewesen. Und irgendwann habe ich immer mehr verstanden, den Sport will ich eigentlich gar nicht. Den mache ich aus ganz falschen Gründen, auch wenn ich erfolgreich gewesen wäre. Und jetzt esse ich wirklich intuitiv. Und da habe ich es dann immer mehr geschafft. Und irgendwann hat mein Körper mir dann komplett eine Backpfeife gegeben. Dann kam regelmäßig eine Urosepsis, also eine Blutvergiftung über die Niere. Dann kam das Wasser am Herz zurück, eine Herzrhythmusstörung, eine Herzmuskelentzündung. Die Schilddrüse komplett verrückt gespielt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe meine Tage nicht gehabt. Estradiol, Progesteron, alles war bei null. Und mein Dihydrotestosteron war in dem Bereich, das habt ihr noch nie gesehen. Das habt ihr noch nie gesehen, ich sag's euch. Das ist krank, dieses Blutbild. Also wenn ich mir das jetzt wahrscheinlich anschaue, da kannst du dir die Kugel geben im Endeffekt. Und da war, Ärzte haben zu mir immer gesagt, du wirst nie einen natürlichen Zyklus haben. Niemals bekommst du deine Periode. Und dann kam natürlich diese ganze Krankengeschichte, wo ich dann angefangen habe, mich mehr mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen. Weshalb ich das Ganze halt auch ganzheitlich angehe. Körper und Seele gehört zusammen. Deswegen mache ich auch Blutbildanalysen. Aber mir sind die Symptome immer viel wichtiger. Oder Zungendiagnostik oder so. Das finde ich auch schon super, super, super toll. Weil man einfach ganz viel sehen kann und im Endeffekt spürt man auch viel, was der Mensch hat. Ich denke, euch geht's ähnlich bei euch im Job. Und ja,
absolut.
Irgendwann habe ich dann wirklich die Kurve gekriegt. Und auch die letzte Beziehung, wir waren jetzt 4 Jahre zusammen, ich habe mich getrennt, wir sind im Guten auseinander, wir verstehen uns gut. Und das war ein Verlust oder eine Trennung, ein Verlust, auch ein Verlust von einer Essstörung, die Trennung von meinem Vater, keine Ahnung was. All diese Trennungen bedeuten eigentlich ja immer einen Schmerz, weil irgendwo stirbt ein Teil von mir. Und irgendwo muss ich loslassen, damit ich wachsen kann. Ich muss aus meiner Komfortzone raus mit meinen Ängsten stellen, damit ich lernen und wachsen kann. Und das habe ich enorm verstanden. Und heute kann ich so erwachsen damit umgehen und weiß, dass diese Beziehung, die hat mich enorm weitergebracht. Ich habe mich weiterentwickelt, er leider nicht so. Und wir haben uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt und das ist okay. Weil heute brauche ich niemanden. Heute habe ich mich und damit geht's mir gut. Und das ist unglaublich wichtig und auch was, was ich eben in die Welt rausgeben möchte, dass man erstmal sich selber retten darf, bevor man andere retten kann. Dass man erstmal auf sich gucken muss und seine Bedürfnisse lernen muss zu spüren, bevor man was anderes machen kann. Dass kein Job gar nichts einen glücklich machen kann, wenn man da gar nicht bereit zu ist. Weil ich habe auch immer nach Perfektion gestrebt und ich muss Luft- und Raumfahrttechnik studieren. Ich werde Ingenieurin. Ich studiere Medizin. Ja, ich hätte es easy im Kreuz gehabt, weil ich nicht auf den Kopf gefallen bin. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht meins. Ich habe dann irgendwann eine Ausbildung gemacht, damit ich halt was habe. Nebenbei noch meine Weiterbildungen gemacht, die mir viel wichtiger waren. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, direkt nach der Ausbildung. Und klar, es ist eingeschlagen wie eine Bombe, mein LT-Coaching. Warum? Weil die Leute merken, dass sie mir vertrauen können und dass ich weiß, was ich tue. Auch wenn ich meine Arbeit nie richtig erklären kann. Weil das ist unfassbar. Wenn man meine Geschichte hört, mich kann eigentlich nichts mehr schocken. Also alles, was ich höre, ist für mich okay, ich habe da wirklich richtig gute Grenzen einfach für mich, aber man kann da so gut helfen, wenn man sowas mal durch hat und deswegen ist es für mich ein Geschenk und ich glaube, ich habe noch nie so offen erzählt, was eigentlich alles war.
Ich möchte auf dieses Thema mit diesen Abwehrmitteln mal kurz zu sprechen kommen. Ist es so, die Einstiegs-, ich nenne es jetzt mal Droge, für jemanden, der in so eine Essstörung rutscht?
Alles, was man anfängt und alles, was funktioniert, wird dich weiter reintreiben. Als bei mir das Brechen nicht funktioniert hat, habe ich das aufgegeben. Dann war das für mich erstmal weg vom Tisch, bis ich gecheckt habe, wie es funktioniert. Und dann war das mein Werkzeug. Und ich weiß heute noch, dass dieses Werkzeug funktioniert. Und das ist das Problem. Wenn du das einmal drin hast, dann ist es schon da. Und das ist eine Essstörung, all diese Tools, auch Drogen, eine Alkoholabhängigkeit. Du lernst im Endeffekt damit umzugehen. Aber du weißt auch, wie das Gefühl ist, wenn du dieses Tool an der Hand hast. Weil dieses Essen, wie Ikin gesagt hat, das ist so viel Belohnung und Liebe und Wärme. Mein Ersatzpartner, ich stopfe die Leere, um dann aber den Fehler wieder in mir ausgleichen zu müssen, weil ich mich so von mir selber ekle und mich hasse. Und dann kotze ich und dann ist da wieder diese Leere und dieser Selbsthass. Und dann versucht man das wieder anders zu kompensieren. Sei es dann mit Abführmittel, weil nicht alles rausgekommen ist. Oder auch mit weiteren Diäten. Eine Anorexie kommt selten nur als Anorexie, als Magersucht. In der Regel kommen Frauen zu mir, die kommen aus einer Anorexie, aus dem diätenden Verhalten. Die haben Essanfälle, bekommen Essanfälle, weil sie merken, das Essen tut ihnen gut. Und dann fangen die an zu kompensieren. Und auch eine Diät ist eine Kompensationsmaßnahme. Deswegen bin ich kein Freund von Label und Diagnosen, weil die Grenzen schwimmend sind. Und nee, du hast kein Problem mit dem Essen, du hast ein Problem mit dir. Bei ja. allem.
Voll. Ja. Du hast ganz am Anfang in deiner Einleitung ja erzählt, mit diesem Binge-Eating, dass du ja da auch eine Geschichte darin hast. Wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, Ekin vor 2 oder 3 Wochen, meine Geschichte vor 2 Wochen, wo es um dieses Thema Binge-Eating ging, wie ich da reingerutscht bin. Wie ging es dir da?
Das war vor allem während meiner Wettkampfzeit. Da war das so, dass ich hatte meinen Plan, ich habe mich zu 100% perfekt nach Plan ernährt. Aber einen Tag die Woche hatte ich einen Cheat Day. Und so hat's angefangen. Und ich bin teilweise nachts aufgestanden, um 3, um zu essen. Ich bin aufgestanden, habe nur noch gegessen. Ich habe gegessen, kurz Pause gemacht, weiter gegessen, 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 gegessen. Und hier noch was und da noch was und das kann ich noch essen. Und es war für mich okay, weil das war der Cheat Day und da zählen die Kalorien nicht. Ich habe mich dann natürlich miserabel gefühlt und widerlich gefühlt und eklig gefühlt. Aber das Essen hat mir so viel gegeben in dem Moment. Und auch nach der Wettkampfzeit, wenn ich denke, ich habe so viel, ich habe 16 Wochen oder ich habe 16 Kilo abgenommen, habe so lange Diät gemacht, über ein halbes Jahr. Und am Wettkampftag, nach dem Wettkampftag darf ich essen. Ich habe mir alles reingestopft bis oben hin. Ich war so voll, mir war so schlecht, aber ich habe weiter gegessen, weiter gegessen, weiter gegessen, weiter gegessen. Und erst als ich aufgehört habe zu essen, habe ich den Schmerz eigentlich gespürt. Dann habe ich mir gedacht, was hast du getan? Was hast du getan? Wie konntest du so weit kommen lassen? Und dann bin ich eben in die Bulimie reingerutscht, weil ich dann gecheckt habe, wenn ich das loswerde, kann ich noch mehr essen dann und es wieder loswerden? Oder ich bin es halt einfach los?
Ja, es ist ein extremer Teufelskreis und man hört diese Geschichten mit den Wettkampfsachen, dass die dann teilweise wirklich ihre Boxen dabei haben, von der Bühne runtergehen und sich dann im Prinzip vollstopfen mit allem, was sie in der Zeit der Diät für den Wettkampf nicht bekommen haben.
Es ist ja, also ich habe, mir brennt wirklich noch eine Frage auf der Seele und eigentlich bei jedem Satz, den du anfängst, Lina, du hast es irgendwann daraus geschafft, du hast irgendwann in allem die Kurve bekommen, sonst würdest du heute hier nicht so sitzen und diese Geschichte erzählen. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber diese Härte, diese Stärke, diese Challenges, du hast nicht den Boden geküsst, du hast den Boden geschliffen, gewischt. Du lagst da 2,80 und wusstest teilweise bestimmt auch gar nicht, ob du da rauskommst.
Ich hab gedacht,
auch wenn du gerade, auch wenn du gerade sagst, ne, so, es war hart und ich wollte nicht mehr oder ich wollte wieder und das wollte ich nicht und das. Doch, du lagst da auf diesem Boden und hast ganz große Zweifel gehabt, ob du es jemals da hochschaffst, ob du überlebst. Und dieser Überlebenswille, der aber in dir wohnt, der mit dem Kommen von all den Diagnosen, von all den Krankheiten dir diese Stärke und diese Kraft gibt, immer wieder aufzustehen, immer wieder an einer Hand festzuhalten, an einem Bedürfnis festzuhalten, auf diese Stimme hören zu können, Das ist, glaube ich, sowieso nochmal eine Sache, wo wir einen ganzen Podcast, nicht nur eine Folge, sondern einen ganzen Podcast drüber drehen können. Aber nochmal, ich führe gerne lange aus, die Menschen, die da drin stecken, die diese Stimme nicht hören, beziehungsweise sie hören, aber sie nicht zuzuordnen wissen, die sagen ja nicht, ja, so geht das nicht weiter. Ja, ich stehe jetzt auf. Ja, ich suche mir jetzt einen Weg. Die sitzen da drin und sagen, ich werde das niemals schaffen. Ich werde das niemals schaffen. Vielleicht haben sie hier und da mal einen Strohhalm, an den sie sich festgreifen. Dann probieren sie es einmal, zweimal, zwei Tage, zwei Wochen. Und dann sitzen sie wieder da oder liegen auf dem Boden und sagen, ich schaffe das nicht. Was kannst du diesen Menschen mitgeben? Was wollen diese Menschen hören, um den Glauben wieder in sich, in den Körper, in die Seele, an die Kraft des eigenen Selbst zurückzugewinnen?
Oh, ich habe so Tränen in den Augen. Das ist die schönste Therapiestunde jemals. Leute, ihr werdet einfach geliebt und man darf lernen zu sein und wie viel ich gezweifelt habe. Ich wusste, ich sterbe. Das war für mich klar, ich sterbe, ich schaffe das nicht, ich will es gar nicht schaffen. Ich habe da gar keinen Bock rauszukommen. Ich möchte nicht ohne Essstörung. Lass mich kränker werden und wenn ich morgen Krebs bekomme, geil. So war ich eingestellt. Ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr, ich hatte ein Scheißleben, ich hatte kein Leben. Ich habe keine Eltern, ich hatte keine Geschwister, die in der Zeit für mich da waren, außer meine 10 Jahre ältere Schwester, die ab und an für mich da war, aber der es auch nicht gut ging. Ich war ganz alleine als kleines Mädchen. Und in der Klinik war die einzige Zeit, wo meine Familie mal mit mir telefoniert hat. Aber auch da, jeden Tag habe ich die Scheiße verflucht. Ich habe geheult, ich habe geschrien, ich habe alle gehasst. Und für mich war auch nach der Klinikzeit immer klar, du wirst keine 30. Du schaffst das nicht. versuch irgendwie so vor dich hin zu vegetieren, mach, was du kannst. Aber für mich, ich bin aufgestanden, jeder Tag war anstrengend. Jeder Schritt war anstrengend. Ich konnte teilweise nicht spazieren gehen, weil ich keine Energie hatte, obwohl ich gegessen habe, weil mein Körper einfach so geschwächt war. Wie oft ich aufgestanden bin aus dem Bett und mir gedacht habe, bitte erschieß mich einfach. Bitte hol dir einen Strick. Ich konnte nicht mehr. Ehrlich, Leute, ich hatte auch keine Kraft und überhaupt gar keinen Lebensmut und keinen Willen. Da war so ein leichter Impuls in mir und so ein sanfter Impuls. Und ich dachte mir, wenn ich es nicht versuche, weiß ich gar nicht, wie stark ich sein kann. Und warum sollte ich irgendwem die Genugtuung geben, dass ich da am Boden lieg? Weil meine Familie, die Männer zum Beispiel von meinen Geschwistern, die haben immer gesagt, ja, wenn du mal studierst, dann zahl mir dir das Studium. Und irgendwie in meinem kleinen Köpfchen war dann, ich zeig's euch allen und ich verdiene mehr als ihr. Und wo stehe ich jetzt? Ich verdiene mehr als die. Ich, kleiner Pimpf. Mit meinem bisschen Selbstständigkeit, wo die gedacht haben, du machst da ein bisschen Instagram. Ja, einen Scheißdreck mache ich schenke anderen ein neues Leben. Weil ich genau mit meiner Fresse so tief in der Erde war, die Erde lag schon auf mir drauf. Und deswegen, es ist so wichtig, dass man lernt, welche Bedürfnisse stecken dahinter. Wie kann ich die Bedürfnisse befriedigen? Warum muss ich mich betäuben mit Essen? Warum brauche ich die Liebe vom Essen? Warum muss ich mich bestrafen? Warum brauche ich diesen Hass? Woher kommt die Wut und die Trauer, die in mir ist? Woher kommt die Leere? Da steckt was dahinter. Leute, holt euch Hilfe. Schaut, dass ihr wen findet, dem ihr vertraut. Das ist das A und O. Denn wenn ich niemanden habe, den ich vertrauen kann, wo ich nicht das Gefühl habe, ich werde gesehen und gehört, dann wird es schwierig. Wir Menschen sind nicht dazu gemacht, alleine zu sein. Und du musst die Fassade nicht aufrechthalten. Du musst nicht irgendeine starke, perfekte Frau spielen oder einen Mann spielen oder was auch immer du bist. Du darfst auch einfach mal du sein. Ich habe gemerkt, umso mehr ich bin, Gefühle rauslasse, umso glücklicher bin ich. Eigentlich. Und umso besser komme ich an, weil die Leute spüren meine aufrichtige Freude und wie gut es mir geht. Obwohl mein Körper nicht perfekt ist. Obwohl ich keinen Kraftsport mehr mache. Obwohl ich nur noch reite. Ich habe mir ein Pferd geholt, weil ich mir gedacht habe, das habe ich mir so verdient, das habe ich mir so lange gewünscht. Als Kind habe ich immer gesagt, ich möchte unbedingt ein Pferd. Ja, ich kann nicht reiten. Ich habe das gelernt in einem Monat, als ich in Italien war. Es läuft wirklich gut. Ich bin auch so eine bekloppte Nudel, fahre nach Italien zu fremden Leuten, lerne Leute kennen, bin da halt einen Monat und komme mit Pferd zurück. Und allein diese Lebensqualität, dass ich auch das Essen einfach Essen sein kann und dass ich mir nicht den kompletten Urlaub vermies, weil der Burger jetzt nicht perfekt geschmeckt hat. Weil das ja verschwendete Kalorien sind. Dass ich im Urlaub nur dran denke, wie kann ich jetzt Kalorien verbrennen? Und kann ich den Bikini anziehen, sehe ich okay aus. Es ist mir scheißegal. Und da kann jeder hinkommen, da bin ich von überzeugt. Ganz egal, was man sich einredet, was andere dir sagen. Du hast so eine Power in dir, wir alle von uns. Da ist so eine unglaublich große Kraft. Und wenn wir wollen, können wir jedes Hindernis überwinden. Und ich glaube, da ist meine Geschichte der größte Beweis für. Und es ist ja jetzt nur oberflächlich. Wenn ich da mal in die Tiefe gehe, das wird keiner packen. Ich glaube, wir können uns alle einweisen. Ohne Scheiß. Und deswegen bin ich so fest davon überzeugt. Und gerade wenn Ängste und Zweifel da sind. Angst bedeutet nur, dass da was ist, was du noch nicht kennst. Da ist was, was du noch nicht durchgemacht hast. Was Unbekanntes. Geh durch und dann ist es nicht mehr unbekannt. Und dann macht es dir keine Angst mehr. Und ich habe mittlerweile einen laufenden Zyklus wie ein Uhrwerk. Ich habe meinen Eisprung, ich kann, wenn ich möchte, Kinder kriegen. Ich nehme keine Medikamente mehr gegen mein fehldiagnostiziertes Hashimoto, das ich gar nicht habe. Ich nehme keine Medikamente gegen mein fehldiagnostiziertes Morbus Crohn, das ich auch nicht habe. So bin ich eingestellt. Ich habe die Diagnosen, aber nein, ich habe das nicht und ich habe auch keine Probleme mehr. Ich hatte vor 5 Jahren oder vor 5,5 Jahren meine erste und letzte OP am Darm. Mir fehlt ein Stück vom Darm zum Beispiel. Und auch mit dem Herz. Ich habe Medikamente genommen, einen Monat habe ich es abgesetzt. Mir geht's gut. Ich komme damit klar. Ja. Mit allem drum und dran, auch die Hormonersatztherapie, die ich gemacht habe, weil die Endokrinologin gesagt hat, niemals werden sie auf natürlichen Wege ihre Tage bekommen. Ja, ich habe halt Fetzen PCOS gehabt. Mein Gott, auch sowas ist therapierbar. Aber ja, jetzt auch. Aber auch.
Ja, hatte ich auch. Ist nicht therapierbar. Ich lag auch schon ein paar Mal unter dem Messer. Und jetzt denke ich mir, ja, ist klar.
Basics, Körper und Seele. Wie isst du? Wie trinkst du? Wie bewegst du dich? Wie denkst du?
Wie fühlst du? Wie sehr erlaubst du dir zu fühlen?
Ja, das ist so wichtig. Lasst alles raus, lasst alles zu, ob Freude, ob Trauer, Wut. Man muss es gar nicht benennen. Die Frage habe ich gehasst in der Therapie. Wie geht es Ihnen heute? Ja, was soll ich sagen? Ich bin leer, ich bin tot, ich spüre gar nichts. Erschieß mich, dann fühle ich mehr.
Ja.
Und das ist genau der Knackpunkt. Auch in unserer Schulmedizin ist das alles so oberflächlich beleuchtet. Du siehst gar nicht, was ist in dem Menschen.
Absolut richtig. Und ich liebe dich, also ich liebe dich für gerade ganz, ganz, ganz viel, aber ich liebe dich richtig hart dafür. Also als du gesagt hast, ne, du hältst nichts von Diagnosen, so you got me. Das ist nämlich genau meine Einstellung. Ich habe das auch. Die Menschen kommen und sie haben Diagnose X, Y, Z. Und das Einzige, was ich mache, ist diese Diagnose zu nehmen, zu erfragen, wie die Symptome sind, dann meine eigene Erfahrung, mein eigenes Bild darüber zu machen, was fühlt der Mensch in Bezug auf diese Symptome, nicht auf die Diagnose, auf diese Symptome, wie sehr hält der Mensch an dieser Diagnose fest, wie sehr identifiziert ist dieser Mensch mit dieser Krankheit, mit dieser Diagnose und welchen Vorteil bringt genau diese Diagnose oder diese Erkrankung diesem Menschen in sein oder in ihr Leben. Und wenn wir dann anfangen, genau diese Symptomatik auf einer energetischen Ebene von Bedürfnissen, die ausgelebt werden wollten, unterdrückt wurden, weiterhin ausgelebt werden möchten, zugelassen werden möchten, angehen. Also ich arbeite hier unglaublich viel mit Meditation, mit Seelenreisen, mit Atmung. Und wenn wir da reingehen, teilweise auch zeremoniell, ne, mit Mama Kakao, mit HP, auf einmal, das braucht 3-4 Sessions und die Leute sitzen da und sagen, boah, irgendein Knoten ist geplatzt. Ich weiß nicht, was für ein Knoten, aber irgendein Knoten ist geplatzt. Und ich denke mir, ja, das liegt jetzt nicht an einer Ernährungsumstellung, das liegt jetzt nicht an der Bewegung und das liegt vor allem nicht an den Supplementen. Die sind wichtig und richtig, weil irgendwann ist dein Körper in einem Notzustand und braucht diese Dinge. Das ist dein Zuhause. Du sollst deine Wände reparieren und du sollst dir ein schönes Bild hinhängen, damit du dich wohlfühlst. Aber die eigentliche Arbeit, die findet hier drin statt. Und wenn du anfängst, diese Räume zu betreten, dir diese Erlaubnis selbst zu geben, denn du bist der einzige Mensch, die einzige Energie, die sich diese Erlaubnis geben kann, dann gehst du so langsam, aber sicher den richtigen Weg. Das ist meine persönliche Denkweise. Und ich habe diesen Monolog ausgeführt, weil ich auch von dir natürlich wissen möchte, mit all den jahrelangen Therapien, mit all den Ärzten, Fachärzten, Therapeuten, Psychologen, Psychiatern, weiß ich, was du alles schon erfahren hast. Welcher Weg ist derjenige, wenn du dich entscheiden müsstest? Der Weg, den du den Menschen als Prio 1 mitgibst. Du kannst es auch gerne in der Liste staffeln. Aber was ist der Prio 1 Weg aus deiner Erfahrung für dich gewesen?
Also erstmal, du sprichst mir aus der Seele. Denn ich habe gemerkt, als Kind, meine Cousine, die ist Ü40, also wie eine Mama für mich. Und wenn wir bei ihr waren, das Erste, was sie gemacht hat, war uns baden, sich um uns kümmern, mit uns in den Wald gehen. Bäume umarmen, Lavendelsäckchen basteln, Kräuterbutter selber machen. Solche Sachen haben wir gemacht. Und bei ihr war ich letztes Jahr um die Zeit. Und das war ein Impuls, wir haben uns Jahre nicht gehört, wir hatten keinen Kontakt. Und irgendwie hatte ich den Impuls, ich muss da jetzt hin. Und dann sind wir am Wochenende hingefahren, die hat uns aufgenommen und sind wir wieder nach Hause. Und eine Woche später habe ich gesagt, ich muss nochmal hin, alleine. Und dann bin ich hin und ich war, glaube ich, auch fast einen Monat. Ich habe so Schlafprobleme gehabt, mir ist so viel hochgekommen aus meiner Kindheit, von dem Missbrauch, an das ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Und sie war da und sie hat mich aufgefangen. Sie hat zu mir gesagt, Lina, du hast eine ganz große Mutterwunde. Du musst loslassen von deiner Mutter. Sie ist Astrologin. Sie ist im Medium. Sie macht ganz viel mit Kartenlegen. Die ist ein absolutes Ass. Die ist krass, die Frau. Und sie hat mir, oder mit Heilstein und mit...
Kann ich die Adresse bekommen? Das wäre nett, danke.
Ja, die ist mega, die könnt ihr auch gern verlinken, die Frau, wirklich ohne Scheiß. Ich war da bei ihr, ich habe ihr nichts erzählt, was war, die liest da meine Horoskope und erzählt mir, was da drin steht und sagt, du hast eigentlich deine Lebensaufgabe schon so gut wie erfüllt, aber ein Thema hast du noch und das ist deine Mutter. Und dann habe ich ihr mal erzählt und ausgepackt. Wir sind der ganzen Sache auf den Grund gegangen und meine Schlafprobleme sind immer schlimmer geworden. Ich war wie ein kleines Kind. Ich hatte Angst. Ich habe Licht angelassen beim Schlafen und habe einen Ton gebraucht. Ich hatte ein Kinderspielzeug dann bei mir, dass ich irgendwie schlafen kann, weil ich so Beklemmungen hatte, weil ich das Gefühl habe, bei mir ist was. Und da ist was da und das verfolgt mich und das lässt mich nicht los. Das war auch die Zeit, wo ich das erste Mal mit meiner Schwester über den Missbrauch gesprochen habe, ganz ehrlich. Über die Probleme mit meiner Mutter, wo wir ganz ehrlich gesprochen haben. Wo ich alles für mich einfach mal reflektiert habe, damals auch die Beziehung zum Beispiel. Und dann kam ganz viel mit Heilstein, zum Beispiel mein Mondstein, Thema Weiblichkeit. Da hatte ich gerade wieder ein bisschen Zyklusprobleme nämlich auch. Und ich bin ein absoluter Freund von. Und sie hat mir damals auch zum Schlafen einen Shiva-Lingam gegeben. Das ist ein Trauma-Heilstein. Und den hatte ich immer in der Hand und ich habe ganz fest an sie gedacht und so geschlafen. Und es ist dann mit der Zeit auch immer besser geworden. Wir haben dann zum Beispiel auch eine Seelenheilung gemacht. Ich habe gedacht, ja, was, mein Gott, so spirituell war ich jetzt nicht. Und dann liege ich da in einem ganz anderen Raum und sie hat mir nach der, ich habe den ganzen Prozess ja gespürt und als ich dann die Augen aufgemacht habe, wie als wäre ich in einer anderen Dimension, der Raum war verzogen, ohne Scheiß. Und ich sehe da einen Tiger sitzen und ganz komisch. Und plötzlich merke ich halt, okay, jetzt ist wieder ruhiger und ich habe richtig gespürt, wo fließt die Energie in meinem Körper. Mit meinem Herz war es komisch, ganz merkwürdig, aber ich konnte wirklich die Augen zumachen und ich hatte keine Angst dann irgendwann. Und sie hat mir dann eine Sprachaufnahme gemacht und das habe ich schon gesehen, aber ich bin dann erstmal runter und habe ihr erzählt, was ich gespürt habe. Und dann hat sie gesagt, Lina, hör die Sprachaufnahme an. Und sie hat eins zu eins das gleiche erzählt, was ich ihr gerade erzählt habe, was ich gefühlt habe. Und danach, mir war schlecht, mir war heiß, mir war kalt und mir ging's besser. Auch da, das sind so Sachen und die Therapien, die Kliniken, die Gespräche, die Leute, die um mich rum waren, die waren für mich beschissen. Hat mir nichts gebracht. Und auch heute bei den Frauen, die zu mir kommen oder bei den Leuten, Männer sind auch jederzeit willkommen. Mir ist das Geschlecht, das Gewicht, das Alter, ist mir scheißegal. Wenn du kommen magst, bist du bei mir willkommen, dann empfange ich dich mit offenen Armen. Und da habe ich eben auch gemerkt, okay, das bringt mir alles gar nichts. Und was mir am meisten gebracht hat, war eben mal in mich reinzufühlen, das mal aufzuschreiben, zu sprechen, innere Kindthemen aufzuarbeiten. Ich mache ganz viel Familienaufstellung, zum Beispiel mache ich auch super gern. Wie ich es mache aber, aus meiner Intuition raus. Und was ich meinen Frauen immer sage, schreibt mir nicht immer, macht mal eine Sprachaufnahme. Euer inneres Kind will gehört werden, ihr müsst sprechen. Das ist so wichtig. Also Leute, redet, 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 redet. Und wenn ihr mit euch einen WhatsApp-Chat aufmacht und euch die Sachen reinsprecht, das hilft. Und das sollte der erste Schritt sein, dass man sich mal Gedanken macht, okay, wie geht's mir eigentlich? Geht's mir gut? Ja, toll. Geht's mir schlecht? Oh, wo setze ich an? Wem kann ich vertrauen? Mit wem kann ich mich sprechen? Wo kann ich mich öffnen? Und dann würde ich halt immer erstmal mit mir sprechen. Also das hat mir am meisten geholfen. Zum Beispiel ein Buch reinschreiben oder Selbstgespräche führen, keine Ahnung was. Und dann überlegen, kann ich mir irgendwo Hilfe holen? Ich habe damals nirgendwo Hilfe gefunden und deswegen biete ich ja heute die Hilfe an, die ich damals gebraucht hätte. Das ist mittlerweile mein Gedanke. Und deswegen, ich für meinen Teil kann weder eine Therapie noch eine Klinik empfehlen, weil es mir selber zu oberflächlich war. Das war mir nicht tief genug, es wurde immer nur eine Seite der Medaille beleuchtet und auch die Ärzte und Facharztbesuche hat mir gar nichts gebracht. Ich habe mich selbst im Endeffekt diagnostiziert und geheilt und mich von den Medikamenten befreit, weil ich gelernt habe, meine Blutbilder zu lesen, mit meinen Symptomen zu verknüpfen und vor allem eben auf die Symptome zu hören. Blutbildanalysen mache ich heutzutage nur noch, dass meine Frauen schwarz auf weiß haben, dass es stimmt, was ich ihnen sage. Und danach ist immer...
Das ist ganz oft so.
Ja, danach ist immer, Lina, du hast so recht. Du hast so recht und genau so fühle ich mich. Und plötzlich, die Frau hat 13 Jahre ihre Periode nicht mehr gehabt, ist da ein paar Wochen bei mir in der Begleitung und bekommt ihre Tage. Wo ich mir denke, wie krass ist das bitte? Was mache ich? Was mache ich da? Ich kann es nicht beschreiben.
Du lässt die Energie durch dich durchfließen, ich kann es dir sagen. Du lässt genau diese Energie, die dir dieser Kosmos schenkt, die dir diese Frauen mitbringen, die lässt du durch dich durchfließen. Und alles, was durch dich fließt, erreicht diese Menschen. Du heilst sie nicht. Also, weil, das sage ich immer wieder, wir sind alles keine keine Wesen, keine Geister, die heilen. Wir helfen nur Menschen, auf ihren Heilweg sich selbst zurückzufinden und ihre eigenen Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren. Heilen kann niemand, kein Arzt, kein Therapeut, kein Coach der Welt kann dich heilen. Du kannst dich alleine heilen. Aber du brauchst gegebenenfalls uns und andere und die Natur, damit diese Kräfte aktiviert werden. Und ich habe das so hart gefühlt, als du gerade gesagt hast, ne, die sollen sprechen, die sollen meine Sprachnachricht aufnehmen. Ich musste gerade an deine fehldiagnostizierte Hashimoto-Erkrankung denken. Was manifestiert sich denn in deiner Kehle? Warum manifestiert sich eine Energie? Warum staut sich da dort die Energie?
Ja.
Warum ist dieses Organ betroffen? Weil du deine Wahrheit nicht sprechen kannst. Warum manifestiert sich irgendwas am Herzen? Weil du deine Gefühle nicht zulassen kannst, weil du das, was du fühlst, nicht fühlen möchtest, weil du die Leere in dir nicht fühlen kannst. Und so spricht jedes Organ, jedes Symptom eine Sprache für dich. Und das ist in meinen Augen Ganzheitlichkeit. Ganzheitlichkeit ist nicht, um mal kurz die anderen durch den Dreck zu schleifen, aber es ist meine Meinung. Ganzheitlichkeit ist nicht, ich habe 3 Ausbildungen gemacht und ich weiß ganz gut, wie irgendwie XYZ aus medizinischer Sicht besteht. Ich weiß, ich habe hier mal eine psychologische Weiterbildung gemacht und ich kann den Körper mit dem Kopf verbinden. Ja, schön und gut. Solange ein einziger Aspekt von Körper, Geist und Seele nicht enthalten ist, hör bitte auf, dich als ganzheitlich zu bezeichnen. Bitte, bitte, bitte. Und deswegen finde ich es so richtig, richtig grandios, geil. Also alles in mir, jede Zelle in mir sprüht gerade Energie und Liebe in deine Richtung, dass du das so siehst, dass du die Dinge so machst, dass du den Menschen und die Seele dahinter siehst und diese Arbeit in die Welt bringst. Und eine Sache, die liegt mir am Herzen, die möchte ich dir ganz persönlich und privat mitgeben. Bei aller Stärke, bei allen Aufgaben, die du gemeistert hast und so stark, wie du hier stehst und das in die Welt trägst, du hast immer noch Wunden in dir und du bist dir dessen auch bewusst, das weiß ich. Und ich möchte, dass du weißt, dass du gesehen bist.
Ganz, ganz viel Liebe, ganz viel Liebe. Ich denke auch, wir entwickeln uns ein Leben lang. Und wenn ich aufhöre, mich zu entwickeln, genauso liebe Melanie, genauso du, Ekin, wenn wir aufhören, uns zu entwickeln und weiterzugehen, dann fallen wir, weil jeder trägt sein Päckchen. Und wenn ein Päckchen zu ist, wenn wir eine Sache geschafft haben, merken wir, dass da noch mehr ist. Weil in deinem Unterbewusstsein schlummert so viel, aber dein Unterbewusstsein gibt dir nur so viel du gerade verkraften kannst. Und auch bei mir, umso stabiler ich werde, umso mehr Erinnerungen von früher kommen hoch. Das ist aber nicht so, dass die mich jetzt zurückwerfen, sondern ich sehe die und ich verstehe plötzlich alles. Und gerade auch so Mama-Themen zum Beispiel bei mir. Ich liebe meine Mama, sich davon zu lösen, ist nicht einfach. Und das ist mein Thema zum Beispiel. Ups, jetzt mache ich
Luftballon.
Das mal. Und auch, wie du gesagt hast, mit der Schilddrüse. Ich war bei meiner Cousine letztes Jahr und ich habe gesagt, meine Schilddrüse, die ist zwar ein bisschen klein, aber die ist knotenfrei. Meine Schilddrüse ist gesund. Mein Herz ist gesund. Was wollen die? Jetzt habe ich auf die falsche Seite gezeigt bei mir. Was wollen die? Ich habe nichts. Meinem Darm geht's gut. Und es hat... Das wirkt. Es wirkt, wenn man versteht, was tut mir gut. Und auch mit der Ernährung. Es gibt nicht die ungesunde Schokolade und der gesunde Brokkoli. So ein Scheißdreck. Hör auf deinen Körper. Hör auf deinen Körper. Und wenn ich nach dem Abendessen Bock habe auf Vanilleeis mit heißen Himbeeren, dann esse ich das. Und wenn ich morgens Lust habe auf meine Eier mit meinem Brokkoli, weil ich weiß, es tut mir gut, dann esse ich das. Und wenn ich gerade nicht das Bedürfnis habe, 100 Supplemente zu supplementieren, was ich eh nie viel mache, dann mache ich das auch nicht. Was soll ich da und das und das und das und das einwerfen? Ich will nicht abhängig sein von was, weil ich brauche nur mich. Und Leute damals, die nur in der Natur waren, haben auch überleben können. Und lieber überlebe ich so oder Das ist unsere Welt hier. Wir leben in so einer schnelllebigen Welt, die auch so materialistisch ist. Und das ist nicht meine Welt. Ich füge mich dem Ganzen nicht. Ich würde niemals eine 40-Stunden-Woche arbeiten gehen. Für was? Für wen anderen? Was bewege ich in dieser Welt? Ich sage auch immer, meine Seele muss uralt sein. Und ich wünschte mir, die Menschen könnten für einen Tag, für eine Stunde die Welt aus meinem Blickwinkel sehen und über den Tellerrand hinausgucken. Glaube ich auch ein Grund, warum mich Naturwissenschaften schon immer so fasziniert haben. Jetzt verstehe ich das. Da steckt ein größerer Sinn dahinter. Aber den musste ich erstmal finden. Genau, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum mich Naturwissenschaften immer so fasziniert haben. Dieses über den Tellerrand hinausschauen. Und das wäre ein Weg gewesen, den ich hätte gehen können. Den klassischen Weg nach unserem System. Ich studiere und ich verdiene da Geld. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das macht mich nicht glücklich. Und ich habe auch mit Fitness- und Ernährungscoaching angefangen. Und dann so ein bisschen Health-Coach-mäßig. Und irgendwann kam die erste Frau mit Essstörung zu mir. Und ich habe meinen höheren Sinn in diesem Leben gefunden.
Richtig nice. Lina, wie alt bist du?
Was schätzt du?
Also anhand deiner Geschichte würde ich sagen, du bist in deiner 86. Inkarnation hier gerade. Das ist immer total witzig, ne? Weil mir sagen das normalerweise Menschen ganz oft, dass ich eine ganz alte Seele bin. Aber ich habe das Gefühl, du bist noch älter als ich. Ja, weiß ich nicht. Einfach nur vom Aussehen her würde ich dich eigentlich total easy Anfang, Mitte 20 schätzen. So siehst du aus. Sehr gesund, sehr fit, sehr rosig, sehr strahlend. Anhand deiner Geschichte kannst du nicht unter 30 sein. So, und jetzt bitte aufklären.
21. Am 26. August, werde ich 22. Ich mache meinen Job jetzt, seit ich 18 bin, nebenzu immer. Ja. Und habe mich letztes Jahr um die Zeit am 1.7. selbstständig gemacht.
Geil, geil. Und das ist so schön, auch diesen Wandel zu sehen, ne? Weil auch wir sprechen da irgendwie nie drüber, aber ich glaube, Mel und ich, wir sind jetzt auch 2, 3, 4 Jahre Health Coaches, aber ich habe auch vor einem Jahr ungefähr, habe ich halt gesagt, so, boah, das bin nicht mehr ich. Also ja, doch, ich bin das, weil ich lebe das und ich liebe diesen Beruf oder diesen Anteil in mir. Aber ich bin so viel mehr als nur ein Health Coach. Das ist so erniedrigend, das ist so runterbewertend. Und das ist nicht, weil ich die anderen als nicht erachte oder erniedrigen möchte. Das ist einfach nur, weil ich mir sage, ey, das, was ich mache, das ist so viel mehr als nur ein Health Coaching. Und es gibt keinen Namen, der mir einfällt, den mir das Universum schenkt, was beschreiben kann, was ich alles tue. Und genau das Gefühl habe ich gerade mit mir und gleich gesinnt sich gern. Deswegen fühle ich mich gerade noch mehr zu dir hingezogen. Also ganz viel Liebe zu dir. Und bei Melanie war es ja auch nicht anders. Die hat ja auch mit dem Health Coach, mit ganz vielen anderen Weiterbildungen. Und irgendwann hat die gesagt so, ey, nee, ich habe eine ganz andere Vision. Ich habe einen riesigen Traum. Und ich gehe jetzt diesen Weg. Und auf diesem Weg mache ich noch den Heilpraktiker. Ich mache noch den Schein. Ich mache noch den. Nicht, weil ich den Schein brauche. Oder nicht anders, nicht weil ich den Schein will, aber weil ich ihn verdammte Axt brauche, um zu meiner Vision zu gelangen. Und das finde ich so geil. Mega.
Ihr seid herzlich auch bei mir im Podcast eingeladen. Ich habe auch einen Podcast. Happy, Healthy and Confident heißt der. Passend. Mein Motto ist auch gesund, fit und essstörungsfrei. Ihr seid herzlich willkommen.
Ich wollte gerade noch mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir könnten jetzt noch 3, 4 Stunden quatschen.
Willkommen zum
Lina, wo finden dich die Menschen? Du hast ja jetzt deinen eigenen Podcast schon angeteasert, aber nochmal, wo finden dich die Menschen?
Im Podcast, also auf Spotify und YouTube, entweder Happy, Healthy and Confident eingeben oder LT-Coach-Lina, so heiße ich auch auf Instagram. Ich habe da auch einen TikTok-Account, wo ich meine Reels noch hochlade, bin ich jetzt aber nicht so aktiv. Und auf meiner Homepage www.lt-coaching.net kam tatsächlich auch, also L steht für Lina und T für Tim, das ist mein Ex-Freund. Aber auch das bleibt, weil ich weiß, ohne ihn wäre ich den Weg zum Beispiel nie gegangen. Und dafür bin ich ihm unglaublich dankbar. Und deswegen auch dazu noch die kleine Hintergrundgeschichte. Ihr findet mich überall, ihr dürft mir jederzeit schreiben. Super, super gerne. Und Ich danke euch Mädels wirklich für diese wundervolle Podcast-Folge. Bin gespannt, welche Leute wir erreichen, welche Leute zu uns finden dürfen. Und ihr seid wirklich so, 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 so tolle Frauen. Macht unbedingt weiter. Das hatte ich auch noch nie, dass ich so Tränen in den Augen hatte jetzt beim Sprechen. Auch was ihr gesprochen habt, das ist einfach unendlich viel Liebe einfach.
Oh, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für dein Sein. Und damit Punkt. Einfach nur für dein Sein. Weil alles, was du tust, wenn ich jetzt anfange, mich zu bedanken, das hört nicht mehr auf, dann haben wir hier eine 2-Stunden-Aufnahme. Wirklich, ich freue mich. Ich werde viel, also du wirst von mir sehen, du wirst von mir hören. Ich möchte auf jeden Fall in Verbindung bleiben, weil ich gerade diese Energie spüre und sie liebe. Sie resoniert gerade sehr mit mir. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und sehr, sehr gerne kommen wir natürlich auch zu dir in dem Podcast. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, Lina, dass du hier warst, dass du deine Geschichte erzählt hast und uns auf diese Reise mitgenommen hast, da Einblicke gegeben hast, wie ja so diese klassische Schulmedizin auf die Herangehensweise einfach auf solche Krankheiten, ich nenne es jetzt mal Krankheiten, hat. Und ja, ich hoffe, dir hat der Einblick genauso gut gefallen wie uns. Und egal, wann du den Podcast hörst, wir freuen uns auch immer gerne über Feedback und hören uns in der nächsten Folge.